Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Menschen, Lebensräume und Technik, dem KNX-Podcast von Elsner Elektronik. Ich bin Bastian Elsner und heute freue ich mich ganz besonders auf einen echten Pionier der Gebäudeautomation, Mike Heider, Unternehmer, Netzwerker, Branchenkenner und jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Seit über 40 Jahren in der Gebäudeautomation aktiv und immer ganz nah dran an den entscheidenden Entwicklungen. Heute wollen wir Klartext sprechen über KNX, neue Player wie Shelly und die Zukunft der smarten Gebäudeautomation. Die Aufnahme hat noch eine weitere Besonderheit, denn heute sind wir nicht in Ostelsheim bei Elsner Elektronik, sondern ich bin Mike in Berlin besuchen gegangen und wir nehmen heute auch hier die Folge auf. Mike, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, toll, dass du die Zeit gefunden hast, uns zu besuchen. Hallo Basti.
Ja, sehr, sehr gerne. Mike, ich habe ja schon so ein bisschen angeteasert. Du hast ein paar Jahre in der Branche hinter dir. Wollen wir vielleicht erstmal zu Beginn ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, vielleicht auch über die Nachfolgethematik, die bei dir eine Rolle gespielt hat und allgemein das Unternehmertum, weil da haben wir ja ein paar Gemeinsamkeiten. Vielleicht zur ersten Frage. Du bist seit 40 Jahren der Gebäudeautomation unterwegs. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube, 40 Jahre in der Elektrotechnik passt da fast schon besser. Was hat dich damals dazu bewegt, in die Fußstapfen von deinem Papa zu treten und mit ins Unternehmen einzusteigen?
Also, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe Chemie studiert und bin dann durch den Sport mit einigen Verletzungen leider nicht mehr richtig im Studium unterwegs gewesen. Und dann hat irgendwann mein Vater gesagt, man, lern doch mal einen Beruf, damit du wenigstens was hast. Und das habe ich dann auch getan und durch Studium, Abitur und was weiß ich nicht alles, habe ich recht schnell das durchziehen können und war dann auf einmal Facharbeiter und bin dann da hängen geblieben. Also erschreckenderweise, wollte ich nie machen, weil ich genau wusste, Handwerk bedeutet auch immer, sich die Finger schmutzig zu machen. Und eigentlich habe ich gesehen, dass mein Vater recht wenig Freizeit hatte, aber ich habe das dann irgendwie anders timen können für mich. Und irgendwann kam dann die Phase, wo man sagt, wenn man mit seinen älteren Herrschaften in einem Betrieb arbeitet, eigentlich glaube ich, das kann ich besser. Und als ich das dann immer stärker durchgezogen habe und muss dazu sagen, mein Bruder war ähnlich gepolt wie ich. Wir haben den Betrieb dann 95 gemeinsam übernommen und waren fest der Überzeugung, wir können das alles besser. Hatten eine ganze Menge Mitarbeiter und allerdings hat man mir dann ans Herz gelegt, du musst deinen Meister machen. Du bist zu jung, so sagten hier die Handwerkskammer und die Innung. Du musst was tun dafür, dass du deinen Meister hinkriegst. Naja, ich bin frisch Vater gewesen, hatte keinen Bock auf Schule und habe dann gefragt, sagt mal, wie sieht's denn aus, wann ist die nächste Prüfung? Dann haben die sich halb tot gelacht bei der Handwerkskammer und haben gesagt, naja, in 6 Wochen ist die nächste Prüfung, aber wie sieht's dann mit Schule aus? Und habe ich gesagt, naja, ich probier's mal. Naja, und dann habe ich meinen Meistertitel einfach gemacht, indem ich mir ein paar Bücher geholt habe, habe mich hingesetzt 6 Wochen lang und dann habe ich meine Meisterprüfung abgelegt. So war das gewesen. War für meinen Vater natürlich nicht so toll, weil früher galt ja immer noch der Meister. Ja, das war was Besonderes, wenn man das geschafft hat aus eigener Kraft. Und dann kommt da so ein Jungscher und geht da hin und macht seine Meisterprüfung. Da gibt's diverse Anekdoten noch, aber das werden wir jetzt mal nicht weiter ausmalen. Das war dann nachher so ein kleiner Fight zwischen Daddy und mir und er war, wie gesagt, nicht unbedingt begeistert davon, dass ich so ein bisschen an seinem Image gekratzt habe.
Aber deine Ausführungen, das kommt mir ganz bekannt vor. Ich glaube, wenn man mich damals als Teenager noch gefragt hätte, wie sieht's denn aus, möchtest du irgendwann mal in das Unternehmen einsteigen? Das hätte ich mit der allergrößten Mühe negiert und gesagt, auf gar keinen Fall, das wird niemals passieren. Und schau, wo ich heute bin. Also da steckt das Leben eben wirklich voller Überraschungen und man weiß nicht so richtig, wo es irgendwann mal landen könnte. Was würdest du sagen? Was hat sich damals verändert? Ich meine, heute seid ihr ja ganz anders aufgestellt in eurer Firma. Ihr seid ein bisschen kleiner geworden, weniger Mitarbeiter. Was hat sich da auch an der Unternehmenskultur verändert, so von, ich sag mal, als dein Papa das Ganze noch gemacht hat und wie das jetzt bei dir aussieht?
Naja, an der Unternehmenskultur, ja, es hat sich ja ganz viel gesellschaftlich geändert und ich glaube, dass Unternehmen auch immer ein Spiegel der Gesellschaft sind. Man darf nicht vergessen, als ich eingestiegen bin ins Unternehmen, da war es eher so, dass Arbeit eigentlich ja ein knappes Gut war und Arbeitnehmer überall rumrannten. Also es war gar kein Problem, Arbeitnehmer zu rekrutieren für sein Unternehmen. Das hat sich im Laufe der Jahre immer mehr geändert. Das Handwerk an und für sich ist auch nicht mehr so up-to-date gewesen. Man darf nicht vergessen, ich war in meiner Familie war ich der Erste, der ein Abitur geschafft hat, der dann studieren gegangen ist. Und es war nicht unbedingt immer in den Schulen so vorgegeben für die Jugendlichen, für die Schüler, dass sie ein Abi machen müssen. Nein, war nicht. Viele haben einfach eine Lehre gemacht und haben dann entweder ein Fachabitur gemacht oder haben gar nicht studiert. Das war nicht unbedingt notwendig. Und dann hat sich ja immer mehr bei den Eltern durchgesetzt, dass sie gesagt haben, ich möchte gern für mein Kind etwas Besseres was heißt jetzt Besseres? Ist Handwerk so schlecht? Also, aber es sollte halt was anderes sein. Die Kinder sollten unbedingt studieren oder zumindest die Chance bekommen. Ich habe das natürlich bei meinem Sohn nicht anders gemacht oder bei meinen Kindern, weil ich immer denke, das Abitur ist ein Geschenk von der Gesellschaft. Und wenn man es wahrnehmen kann, dann sollte man es mitnehmen. Ob man nachher studiert, ist eine ganz andere Geschichte. Und so hat sich vieles halt wirklich an Lebenseinstellung und an Lebenskultur in Bezug aufs Handwerk und in Bezug auf, ja, vielleicht auch Selbstständigkeit verändert. Heute heißt es ja Start-up, ne, wenn man sich selbstständig macht. Und wenn man Glück hat, kriegt man auch eine Förderung. Das gab es früher alles nicht so. Da hat man sich selbstständig gemacht, wenn man geglaubt hat, man kann Ziele verwirklichen. Und heute sind diese Ideale so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ad absurdum geführt, aber zumindest sind sie nicht mehr so präsent.
Ich kann von früher nicht wirklich sprechen, aber meine Wahrnehmung von heute, und ich glaube, das ist auch durch unser Vorgespräch so ein bisschen bewusst geworden, die Geschwindigkeit, in dem sich alles verändert, ist eben auch eine ganz andere. Also das Handwerk heute ist vielleicht auch nicht mehr so das Handwerk, wie es früher war. Und ich glaube, dass viele Handwerksbetriebe, ich denke da vor allen Dingen an relativ kleine Betriebe, dass sie einfach viele Schwierigkeiten haben, auch mit den neuen Anforderungen zurechtzukommen. Da haben wir ja schon viele Beispiele gemacht. Ich glaube, bei uns in der Branche ist es ganz extrem, die technologische Erneuerung, in welche Geschwindigkeit das weitergeht. Und da ist natürlich auch die Anpassungsfähigkeit an neue Marktbegebenheiten, sag ich mal, für ein kleineres Unternehmen doch nochmal um einiges schwieriger zu stemmen, als es für ein großes Unternehmen, das dafür dann Mitarbeiter abstellen kann. Das bringt mich auch schon so ein bisschen auf unser nächstes Thema. Wir haben ja schon sehr viel über Technologien gesprochen, was da auch gerade passiert. Und ich glaube, eine der Haupttechnologien, die, ich sag mal, wie eine Sau durchs Dorf getrieben worden ist, war Meta. Und das sage ich mit Absicht auch ein bisschen mit dieser negativen Konnotation. Ich glaube, wir hatten da beide Hoffnungen, dass da sehr viel passiert. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch. Du bist da gerade von der Light & Building letztes Jahr gekommen und du warst enttäuscht vom Messestand. Deswegen, was sagst du dazu, zu diesem technologischen Wandel, der gerade vorangeht und auch mit den ganzen neuen Themen, die auf uns zugekommen sind in den letzten Jahren? Wie nimmst du das wahr?
Ja, Meta habe ich so wahrgenommen, eher ängstlich. Also die Industrie hatte so ein bisschen Angst vor Meta, was da auf sie zukommt, weil keiner konnte es so richtig fassen. Man darf ja nicht vergessen, dass sich wirklich die Giganten der amerikanischen Technologiekonzerne draufgestürzt haben und alle haben gedacht, jetzt passiert vielleicht was für den User, was ganz Positives. Wir brauchen nicht mehr lauter Gateways, lauter Bridges oder sonst welche.
1000 Apps auf dem Handy.
Ja, es wird alles einfacher und es wird alles ganz toll. Nun haben wir höchstwahrscheinlich alle vergessen, dass diese Datenkraken, die da draußen rumrennen, dass die natürlich auch ein Eigeninteresse daran haben, auch wenn sie da eine Association oder irgendein Konsortium gegründet haben, ein Eigeninteresse haben, ihre Daten doch noch weiterhin für sich zu behalten. Und das, was ursprünglich so kurzlebig beziehungsweise, also in der Entstehung so kurzlebig aussah, zieht sich jetzt wie ein Kaugummi. Also ich bin recht enttäuscht. Die ursprüngliche Angst konnte man uns nehmen durch diverse Veranstaltungen. Also Bayern Innovativ hat beispielsweise zu Meta eine große Veranstaltung gemacht. Und es war ja nicht zu greifen, dieser Begriff Meta, ne? Und es ist natürlich eine tolle Geschichte, dass so viele unterschiedliche Protokolle nachher in einem Bedienungsgerät, in einem Sensor, in einem Aktor vorhanden sein sollen. Und es hat sich aber dann hingezogen, bis die ersten Produkte zertifiziert wurden. Und weil du gerade gesagt hast, die Leitern Building, da habe ich echt gedacht, dass es da auch so eine Art Zusammenschluss gibt. Dass man da dann also wirklich die neuesten Sachen sieht, vielleicht von Apple HomeKit, oder dass man die neuesten Produkte von IKEA sieht, oder ja, was weiß ich nicht, was für Hersteller. Ich habe nichts gesehen. Also ich war so enttäuscht. Also das war auch ein Stand, der hatte vielleicht 10 Quadratmeter. Ja. Und war für mich persönlich enttäuschend. Hat mir aber auch gezeigt, dass alle anderen auch nur mit Wasser kochen.
Ja, so sieht's aus. Aber genau die Wahrnehmung hatte ich im Prinzip auch, weil wenn du dir anschaust, wie das medial aufgebauscht worden ist, das ganze Thema, und dann guckst du dir an, was passiert denn wirklich in der Realität? Was ist vorzuweisen? Was können wir jetzt einsetzen und sinnstiftend irgendwie in der Gebäudeautomation einsetzen? Da ist ziemlich wenig da, und ich sehe auch wenig Produktroadmaps, wo Meta ein integrales Thema ist für die nächsten Jahre. Eine andere Sache, die ich jetzt auch gerade beobachte, es gibt ja so ein paar Hersteller, die haben schon Meta-Produkte, auch bei uns in der Branche. Ich denke da zum Beispiel an Eltaco, die haben viel von ihrer Aktorik jetzt auch schon Meta-fähig, was ja eine total geile Sache ist. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass viele von diesen Firmen auch an Konfigurationstools arbeiten, weil die sagen, okay, das, was Meta mit den Bordmitteln kann, das reicht uns einfach nicht. Da fehlen viele Objekte, und wir können viele von den Funktionen, die extrem wichtig sind, aktuell auf Meta noch gar nicht abbilden. Was machen dann die Hersteller? Legen da im Prinzip nochmal ein extra Layer hinten dran mit einer eigenen Konfigurationssoftware. Und das hat ja wieder überhaupt gar nichts mit Standardisierung zu tun. Und damit ist für mich ein Versprechen, mit dem Meta an Start gegangen ist, eigentlich jetzt schon gebrochen, ohne dass es so richtig Fahrt aufgenommen hat. Siehst du das ähnlich, oder?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, das war aber auch irgendwie abzusehen. Weil ich glaube, die Funktionalität, die wir erwarten von einer Gebäudeautomatisierung, das hatten die gar nicht auf dem Schirm. Und das, da werden die mit Sicherheit weiter dran rumspielen. Und wir kennen das ja auch in anderen Bereichen. Also ich meine, du kommst ja aus dem KNX-Bereich hauptsächlich. Und da gibt es ja auch ganz viele Tools von den jeweiligen Anbietern, um nochmal zusätzlich eine Konfiguration, ob es nun ein Licht ist am Schalter oder sonst was, um das nochmal auf das Produkt dann halt oder auf den Erfinder, auf den Ingenieur, der die Idee hatte, abzustellen, weil die ETS das auch nicht abbilden kann komplett. Ja. Und das ist einfach schade, weil man damit dann wirklich mit dem ganzen Prozess bricht. Und das machen, glaube ich, alle. Alle Hersteller, ob es egal welches, welcher Bereich das ist. Die einzige Ausnahme, glaube ich, sind so immer noch proprietäre Systeme wie Homatic IP. Ja, da setzen ja keine anderen Hersteller mit auf. Oder Loxone. Das ist halt ein durchgehendes Konfigurationstool, und da gibt's halt nicht von anderen Herstellern, die sich absetzen wollen, nochmal irgendwelche Layer, die mit draufgesetzt werden. Nein, gibt's nicht. Und das ist halt der Unterschied.
Ich gehe da komplett mit, was für gerade eben, ich musste direkt an Free at Home denken. Gira One ist, glaube ich, auch so ein relativ neues System, was genau in diese Kerbe reinschlägt, und man versucht sich eben zu helfen, über die Limitationen irgendwie hinwegzugehen. Ich finde es toll, gerade Gira One hat mich extrem gefreut, weil das wirklich ein Technologiebekenntnis für KNX ist, zukünftig auch noch KNX Secure. Aber es ist eben trotzdem, befeuert das so ein bisschen die Verwässerung von dem Standard, weil es eben gegen die Standardisierung geht. Es hat ja dann nichts mehr mit Interoperabilität zu tun. Und das ist für mich einer der größten Vorteile und auch ein Abgrenzungsmerkmal gegenüber den Systemen, die du eben erwähnt hast, weil ich persönlich, finde jetzt proprietäre Systeme nicht so super und versuche auch, wenn ich dahingehend berate, immer von diesem goldenen Käfig zu sprechen, in den sich Kunden, wenn da manchmal so ein bisschen Wissen fehlt, gerne reinbegeben. Aber ich gehe da voll mit. So ein Loxon hat das komplett in der Hand. Was in einem Konfigurationstool passiert, er muss sich mit niemand abstimmen. Das ist ein großer Vorteil. Aber auf der anderen Seite bist du dann eben im Loxon und mit keinem anderen und hast auch keine Möglichkeiten, hinterher nochmal irgendwie auszuweichen. Klar, das brauche ich dir nicht erzählen, aber ich glaube, für die Zuhörer ist das doch nochmal ein ganz, ganz spannender Gedanke.
Ja gut, aber die arbeiten natürlich auch alle mit systemübergreifenden Schnittstellen. Ne? Also der Loxone Miniserver, der hat halt auch eine KNX-Schnittstelle. Mhm. Die ist zwar nicht lizenziert, aber ich sag mal, die Gruppenadressen umzusetzen und Schaltbefehle auszuführen, ich glaube, das geht bei fast allen. Also und da sind wir dann auch schon wieder bei Shelly. Mhm. Da haben wir das Gleiche. Ne? Die haben auch eine KNX-Schnittstelle und funktionieren halt auch mit den Gruppenadressen und den Verknüpfungen.
Ja. Ne? Und die funktionieren sogar richtig gut. Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Bist du schon mal mit den Produkten von Shelly in Berührung gekommen? Weil das, was ich jetzt so demnächst gesehen habe, fantastisch. Von der Funktionalität KNX eigentlich direkt mit an Bord und dann guckst du noch den Preis an. Klar, bisschen beängstigend, aber tolle Produkte. Was sagst du dazu?
Was erschreckend ist, ist, dass B2C bei denen hervorragend funktioniert und auch zu einem Preis, wo man sich eigentlich schon kaum mehr zwischenschalten kann oder sollte. Im B2B-Bereich, ja, da ist das halt nicht unbedingt ein tolles Produkt für uns. Ne? In der Umsetzung, in der Funktionalität, in dem, was die Produkte können, finde ich momentan nichts am Markt, was annähernd preislich daran kommen könnte. Also wenn jemand mich fragt nach einem Smart Home und hat kein Geld, das ist ja eigentlich ein Ausschlusskriterium, aber dann kann er Shelly nehmen. Und das ist schon wieder für uns erschreckend. Wir haben einige Vorhaben inzwischen mit Shelly bestückt. Und das größte Projekt waren, ich glaube, 150 Shelly-Produkte, die wir da eingesetzt haben. Und es ist aber nicht so unproblematisch, wie es sich anhört. Je größer so ein Projekt wird, je mehr muss man darauf achten, erstens auf Secure-Geschichten. Man muss also so ein bisschen sich auskennen mit managebaren Switchen, mit einem WLAN, mit einem VPN-WLAN, mit Maskierung und. Weil der Sicherheitsaspekt da natürlich eine große Rolle spielt. Was auch nicht schön ist bei diesen Systemen, und das ist ähnlich wie bei Digitalstrom mit Shelly. Du hast keine Möglichkeit, bisher, das wird sich auch ändern, die User zu administrieren, sondern du hast einen generellen User, einen Admin und...
Da erwartet der Nutzer einfach was anderes. Sorry, wenn ich es dir jetzt vorwegnehme, aber das ist
natürlich,
das ist für mich Standard und in der KNX-Installation, wenn das nicht gegeben ist, dann würde ich da auf jeden Fall nochmal nachhorchen beim Systemintegrator, warum das denn nicht so gemacht worden ist.
Ja, das sollte man natürlich im Vorfeld immer sagen. Ja, also eine Beratung sollte immer darauf abzielen, was will der Kunde, womit kann er leben? Und es gibt bei uns halt immer diese Variante, wie in einer Tabelle, nice to have und must have. Und dann kommt man halt nicht nur auf die Produkte, sondern kommt noch auf die Systeme. Also das schließt dann halt teilweise einige Systeme komplett auf.
Ich höre da gerade auch so ein paar Herausforderungen für den hiesigen Markt raus. Weil wenn ich mir, sag ich mal, die Preisstruktur von den vier ansässigen Herstellern anschaue, und dann sehe ich, was da von Shelly zum Beispiel kommt, auch welche die Preise aufrufen. Das ist schon wirklich eine Ansage. Aber wie ich dich jetzt auch vernommen habe, kann Shelly zum jetzigen Zeitpunkt gerade in größeren Projekten die Vorteile noch nicht so richtig ausspielen. Da kommt der KNX, glaube ich, noch eher zum Zug. Diesbezüglich, was siehst du da für Herausforderungen für die hiesige Industrie? Weil da kommt ja viel, sag ich mal, von außerhalb gerade rein und das ist nicht schlecht.
Natürlich nicht. Aber es befeuert ja auch den Markt. Wenn es nicht Zigbee und Z-Wave und andere Funkprodukte gegeben hätte, die KNX den Markt so ein bisschen schwer gemacht haben, dann hätten wir noch heute auf RF warten müssen, also auf den Funkstandard von KNX. Man braucht immer scheinbar so einen kleinen Tritt in den Arsch und gerade wenn so ein System so groß geworden ist, also KNX, die Connex-Gemeinschaft ist ja so stark gewachsen, ist ja so gut international aufgestellt. Es gibt so viele Hersteller, so viele Produktvariablen, dass die halt ab und zu wirklich einen kleinen Tritt wirklich in den Popo rauchen. Und IP hat ja für meine Begriffe auch viel zu lange gebraucht, bis sie sich durchgesetzt hat. Und jetzt haben sie natürlich das Problem, dass es inzwischen am Markt auch ganz viele andere Hersteller gibt, die darauf gesetzt haben. Und wir haben ja schon vorhin mal über Homematic IP gesprochen. Es ist zwar kein richtiges Ethernet-Protokoll, aber die setzen halt auf eine IP-Lösung und setzen inzwischen auch nicht nur auf Funk, sondern auch auf Wired-System. Es gibt wirklich ganz viele, die KNX so ein bisschen angefangen haben, den Rang abzulaufen. Aber jetzt hat sich KNX gewehrt in den letzten Jahren und ist wieder zu einem Standard geworden, der auf jeden Fall in allen Bereichen eingesetzt werden kann.
Ich glaube, KNX bringt da einfach vom System her auch noch andere wahnsinnig spannende Bordmittel mit. Wir haben vorhin zwar so ein bisschen über die Verwässerung vom Standard gesprochen durch Systeme, die im Prinzip als zusätzliche Schichten auf den KNX-Bus nochmal draufgelegt werden. Und ich habe mich da ja ein bisschen kritisch gegenüber geäußert, aber KNX und die Standardisierung bringt einen anderen wahnsinnigen Vorteil mit. Ich möchte auf die Standardisierung von Datenräumen drauf hinaus, weil wir eben über den Bus ganz standardisiert Daten rauslesen können. Das ist für uns als Hersteller, der hauptsächlich im Sensorik-Business unterwegs ist, natürlich besonders spannend. Wir haben extrem viele Produkte, die über einen KNX-Bus Daten sammeln. Und ich habe da schon immer drüber nachgedacht, was können wir denn eigentlich mit den Daten machen? Wir kommen im Normalfall als Hersteller nicht ran, aber in der Automation selber oder im Objekt selber kann man diese Daten natürlich nutzen, um ganz tolle Sachen zu machen. Da habe ich jetzt vor kurzem gemerkt, da war ich nicht der Einzige, der darüber nachgedacht hat. Und da gibt es ganze Vereine, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Worauf ich hinaus möchte, du engagierst dich in der Smart Living Initiative. Könntest du für uns und die Zuhörer einmal kurz abreißen, was genau bei der Smart Living Initiative passiert und wie das eben auch mit den Datenräumen zusammenhängt und warum KNX da so eine wichtige Rolle spielen kann?
Ja gut, wo fange ich da an? Also wir wissen alle, wir sind nicht Herr unserer Daten und wir wissen alle, dass unsere Daten irgendwo auf irgendwelchen Servern eingehen und meist ist es nicht bei uns. Also wenn ich an Android oder Android denke, wenn ich an Apple denke, wenn ich an Windows-Systeme denke, die Daten, da wissen wir gar nicht, wo die alle landen. Und das sind ja relevante Nutzerdaten und man kann daraus Geschäftsmodelle entwickeln und die mit diesen Daten befeuern. Da haben wir uns echt schwer getan. Also Deutschland ist da und Europa ist da wirklich abgehängt worden. Einfach wirklich abgehängt worden. Da sind die Amis wirklich führend, auch wenn sie keine Autos bauen können. Aber sie können auf jeden Fall mit Daten umgehen. Und jetzt hat irgendwann das Bundeswirtschaftsministerium auf Grundlage einer Smart Living Initiative ein bisschen Fördergelder ausgespuckt und hat gesagt, was ist denn, wenn wir eigene Datenräume erzeugen? Also jetzt nicht für KI und AI, das ist jetzt dann der nächste Step, der dann irgendwann kommt, sondern Datenräume ausloben, die wir halt auch befeuern müssen mit den unterschiedlichsten Daten und die wir dann in der Lage sein müssen, so auszuwerten, dass man wieder neue Geschäftsmodelle daraus generieren kann. Und da sind wir jetzt inzwischen bei der Smart Living Next Initiative, sind wir inzwischen so weit, dass ein Datenökosystem wirklich generiert werden kann. Also man muss sich das so vorstellen, die sind halt nicht kompatibel, die Daten. Ja. Und man braucht dann irgendetwas, was in der Lage ist, diese Daten so umzusetzen, dass sie wieder einen gemeinsamen Standard haben. Und da ist man inzwischen so weit, da gibt es mehrere Firmen. Meine große Firma ist die Firma Materna, die sich darum kümmert, diese Datenräume zu konvertieren, so dass sie dann eine gemeinsame Sprache sozusagen sprechen. Was jetzt in der Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, ein Problem ist, ist, dass wir zu wenig Daten haben. Also dass dieser Datenraum wie bei KI oder AI befeuert werden muss. Und da sind wir jetzt gerade dabei, die unterschiedlichsten Daten dort einzugeben. Und da geht es nicht nur um irgendwelche Daten aus irgendwelchen Bussystemen, sondern da geht es auch um ganz simple Geschichten wie PDFs, Vertragswerke in Doc-Formaten und so weiter. Also die alle sozusagen einzuspeisen und sie dann so auseinanderzunehmen und zu konvertieren, dass sie dann in diesen Datenraum passen und dann auch entnommen werden können. Und da gibt es dann diejenigen, die Daten liefern. Und dann muss ich nachher anhand der Modelle, die jetzt gerade entwickelt werden, muss ich dann ergeben, was hat derjenige davon, wenn er Daten liefert? Also geben und nehmen. Und das halt dann auch monetär dann in irgendeiner Form darzustellen. Aber da sind wir noch in den Anfängen. Momentan sind wir im Umsetzen der Daten und Entwickeln von Geschäftsmodellen. Was momentan unheimlich stark läuft, ist in dem Bereich AAL, also das Leben im Alter und vor allen Dingen auch die Dienstleister, die damit zu tun haben. Die haben sich in diesem Bereich gestürzt und nehmen natürlich auch, sofern die Patienten Daten bereitwillig übergeben, nehmen auch Patientendaten, um daraus dann auch Modelle wieder zu entwickeln. Also ein ganz spannendes Thema. Steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, 2-3 Jahre und dann, denke ich mal, wird der Markt staunen, was sich da alles entwickelt.
Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Wir sind jetzt auch Mitglieder, also die Firma Elsen ist auch Mitglied der Smart Living Initiative.
Nein, habe ich noch nicht.
Ja, ist jetzt durch. Ich habe letzte Woche durfte ich ein paar sehr spannende Interviewfragen beantworten und ich freue mich echt, wenn ich dann den Zugriff auf den internen Bereich habe und dann auch mal zu sehen, was ist denn jetzt schon passiert. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich denke, das sind super zukunftsträchtige Themen und ich freue mich, dass wir da auch ein Stück weit mitwirken können.
Ja, mit wem hast du zu tun? Mit Michael Schiedlack oder?
Ja, ganz genau.
Michael ist halt der Mann der ersten Stunde.
Ja, bin ich gespannt. Vielleicht kann ich ihn auch nochmal hier für den Podcast gewinnen.
Oh, mit Sicherheit. Und er stottert nicht so viel wie ich.
ist mir noch gar nicht aufgefallen, Mike. Was ich eben noch ergänzen wollte, letztes Jahr war ich hier in Berlin bei einem Security Data Summit oder nur Data Summit. Ich komme gerade nicht hundertprozentig auf den Namen. Da erinnere ich mich an einen Vortrag und da ging es um Waschmaschinen. Und zwar eine Waschmaschine hat unter der Trommel einen Erschütterungssensor. Und wenn die Trommel irgendwie nicht mehr so funktioniert oder du einen Stein reinmachst in diese Trommel, dass sie nicht kaputt geht und die Erschütterung zu groß ist, dann schaltet diese Waschmaschine ab.
Hm?
Jetzt dieser Erschütterungssensor, der wird nicht irgendwie abgeschaltet, sondern der misst die ganze Zeit Erschütterungen. Und da hat sich jemand mal Gedanken gemacht, wie könnte man es dann noch andersweitig nutzen? Und wenn du jetzt an so eine Waschmaschine denkst, in einer Stadt wie hier in Berlin, hast du wahrscheinlich alle 10 Meter irgendwo eine Waschmaschine mit so einem Erschütterungssensor stecken. Jetzt eine Firma Miele, eine Firma Bosch, die kommen natürlich an die Daten. Wenn irgendwie ein Service-Update ist, dann lesen die auch die Daten von diesem Erschütterungssensor aus. Jetzt ist das aber ein wahnsinnig spannender Fakt auch noch. Weiß ich überhaupt als Nutzer, dass ich jetzt die Daten von dem Erschütterungssensor, den ich eingekauft habe mit meiner Waschmaschine, an irgendjemand vergebe und werden diese Daten verarbeitet? Das weiß ich gar nicht. Und ich glaube, die Frage stellen sich auch die allerwenigsten. Aber wäre es denn nicht richtig? Und da denke ich gerade an diese Vergütung. Wenn ich die Daten bekomme, erstelle, wie auch immer, da sollte ich auch irgendwie dran beteiligt werden, weil es sind meine Daten und das kommt mir noch ein bisschen zu kurz. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wird.
Ja, aber da sprichst du jetzt von deutschen Anbietern und einem deutschen Markt und gegebenenfalls auch Samsung mit einem Koreaner.
Klar.
Aber wir machen uns zu wenig Gedanken eigentlich über die ganzen Geschichten, die in unseren Handys laufen. Ich weiß nicht, wie viele Sachen du da ausgeschaltet hast. Getrackt werden wir wegen jedem Mist. Die wissen komplettes Userverhalten, Consumerverhalten. Da machen wir uns keine Gedanken drüber und das nehmen wir einfach so hin. Das ärgert mich viel mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, als jetzt vielleicht ein paar Sensoriken, die schon eingebaut sind in irgendwelchen Geräten. Ja? Kochverhalten ist ja auch so eine Sache.
Ja.
Ja? Wie oft ist der Pizza? Also du kannst ja eigentlich heute bei den modernen Geräten kannst du ja fast alles auslesen. Und ich bin mir sicher, die haben halt überall ihre kleinen Datenspeicher, die die wir gar nicht so schnell erkennen würden, aber die gegebenenfalls für ein Update, was du gesagt hast, dann gleichzeitig auch auslesen können.
An sich denke ich, wir können viel Positives aus diesen Datenthemen schöpfen, aber dass die Beispiele, die du eben genannt hast, da werden die Daten eher genutzt, um monetäre Vorteile auszuspielen. Sprich, da ist einer, bestellt jeden Dienstagabend Pizza, dann ist ja super, wenn ich dem dann automatisiert eine Werbung für Pizza jeden Dienstagabend stelle. Und die Kenntnisse habe ich auch nur durch die Daten. Und ob das so in Ordnung ist, sehe ich auch kritisch. Aber um auf das Beispiel mit diesen Erschütterungssensoren zurückzukommen, Erdbebenvorwarnung, Erdbebenforschung etc., das sind ja wirklich total wichtige Sachen. Temperaturdaten von Wetterstationen für Forschung für den Klimawandel zum Beispiel, wie verändert sich das? Das sind so viele Datenpunkte, die wir haben. Aber auch die guten Sachen werden ja noch nicht angesetzt. Und ich glaube, da fehlt uns einfach, okay, Regulatorik möchte ich jetzt nicht sagen, davon haben wir, glaube ich, schon genug, aber einfach ein gewisses Regelwerk und auch ein Verständnis, was für Daten wir erheben und was mit den Daten passiert. Und ich denke, es ist höchste Eisenbahn, dass wir Vereine, Initiativen wie die Smart Living Initiative haben, die sich damit wirklich mal richtig auseinandersetzen.
Ja, mit Sicherheit. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also ihr habt ja viel mehr mit Datenerhebungen zu tun und wie man Daten umsetzen kann und wie man sie richtig kanalisiert. Und von daher seid ihr mit Sicherheit auch die richtigen Leute mit an Bord.
Ja.
Ja, sehr schön. Also je mehr wir sind, je besser ist es. Es war ja Ziel, um die 300 da mal ins Boot zu kriegen. Das sah eine Zeit lang gar nicht so gut aus, aber jetzt läuft das auf einmal.
Ja, super. Ich meine, wenn ich mir die Mitglieder anschaue, da sind wir auch wirklich in guter Gesellschaft. Also da bin ich total gespannt, was bei rumkommt. Und ja, freue mich auch, wahnsinnig mit dabei zu sein. Wir haben jetzt schon das Thema KNX schon viel angesprochen. Wir haben aber auch viel über andere Protokolle gesprochen, auch so ein paar proprietäre Protokolle. Aber wir haben uns ja schon eindeutig über die KNX-Schiene kennengelernt und so ist der Kontakt zustande gekommen. Hast du vielleicht so ein paar historische Anekdoten? Was waren mit deine ersten Berührungspunkte mit KNX oder vielleicht damals auch schon EIB? Fällt dir da eine Geschichte ein, die du gerne mit unseren Zuhörern teilen würdest?
Ja, naja, sicher. Also ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen mit der ganzen Geschichte. Irgendwann kam ein Mitarbeiter von Siemens, der Ralf Peggau, der auch noch aktiv unterwegs ist, der auch noch auf LinkedIn unterwegs ist. Der kam irgendwann an und hat gesagt, Mensch, du, wir haben da was ganz Neues, ich kenne mich damit nicht aus und hast du nicht Bock, mal nach Erlangen zu fahren? Und da habe ich gesagt, ja, Bock, nach Erlangen zu fahren immer, aber ihr habt ja da eine Leuchtenfabrik auch. Hat es damit zu tun? Nein, sagt er, hey, ich weiß nicht genau, wir machen jetzt neue Schalter und so ein Kram. Ah, okay. Na, hast du mal Lust? Also das ist so ein Bussystem und das verständigt sich dann untereinander, wie es genau funktioniert, habe ich keine Ahnung. Guck's dir doch mal an. Habe ich gesagt, na gut, dann fahre ich mal nach Erlangen. Und da war dann, glaube ich, die erste Schulungsstätte überhaupt für Instabus EIB. Und als ich da hinkam, gab es halt eine Software, es gab eine kleine, eine Beta-Version und es gab roundabout eine Handvoll Produkte. Also Schaltaktor, ein Einfachtaster, Zweifachtaster, Dreifachtaster und das war's. Ach und eine Kontaktierungsschiene für die Aktorik in der Verteilung. Und das war's. Und dann gab's eine Busleitung und dann gab's ein Tool, wo man die Busleitungslänge dann immer eingeben musste. Und da hat er berechnet den Spannungsfall und wie lang dann die Busleitung sein darf. Also das war schon mal toll. Und dann die paar Produkte, die es gab. Und es war natürlich Siemens-lastig, weil das war eine Schulungsstätte in der Firma Siemens. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es auch noch andere Produkte gab. Also für mich war es ein reines Siemens-Produkt. Wir hatten ja auch lange die Lizenz, glaube ich, auf die ganze Geschichte, weil sie den Chip patentiert hatten, der da drin funktioniert hat.
Also, der KNX-Transceiver oder EEB-Transceiver.
Ja, gut, okay, ja. Und und dann ging das los mit der Beschulung und ich war dann relativ schnell durch und habe dann auch gleich meine ersten Projekte. Also ich bin, glaube ich, ein ganz guter Verkäufer. Also hatte keine Ahnung von dem System, aber habe sofort verkauft und habe dann auch gleich zwei Villen gehabt, wo ich begeisterte Leute an der Hand hatte. Einer war ein Architekt oder ist ein Architekt und das andere war eine Dame, die sehr technikaffin war zu der Zeit. Und wir haben natürlich das große Glück, dass durch die Handys auch wesentlich mehr Frauen Kontakt zur Technik bekommen haben und dann auch Dinge auf einmal haben wollten, die nicht unbedingt üblich waren für Frauen. Also, dass eine Frau dann sagt, ich möchte gerne das Licht einschalten über ein Smart Device, weil ich gerne die Außenbeleuchtung anhaben will, wenn ich draußen bin oder wenn ich zur Garage laufe oder was weiß ich nicht. Also es gab ganz viele Szenarien, die man vorher nicht normal abbilden konnte, weil man sonst immer nur zu einer bestimmten Stelle gehen musste, um einen Schalter einzuschalten. Aber du fragtest mich und hast höchstwahrscheinlich darauf angesprochen, was ich dir mal erzählt hatte. Es gab ja viele Dinge noch nicht. Es gab also Drehdimmer beispielsweise, aber es gab in der Bustechnologie noch keinen Dimmer, der vernünftig funktioniert hat. Und irgendwann gab es dann einen Dimmer, da waren wir alle ganz froh. Es hat uns aber nie jemand richtig darüber aufgeklärt, dass diese Dimmer alle eine Mindestlast brauchten. Das war eigentlich normal, aber so richtig aufgeklärt waren wir nicht. Und dann baust du so eine Sache ein. Und der Kunde sagt dann so, und jetzt möchte ich gerne dimmen und probiert zu dimmen. Und es passiert nichts, weil die Mindestlast nicht da war. Und was macht man dann als pfiffiges Kerlchen? Man baut dann einen Lastwiderstand ein, der die ganze Zeit die Verteilung beheizt. Das war in den Anfängen so und das war natürlich schrecklich. Ne?
Das ist ein wilder Workaround.
Ja. Gott sei Dank hat sich das ja alles geändert. Es hat sich alles weiterentwickelt und heute, glaube ich, braucht man sich bei KNX überhaupt gar keine Sorgen mehr zu machen, dass irgendetwas nicht funktioniert. Also ich habe noch nichts umsetzen oder musste mir überlegen, dass ich irgendwelche tollen Skripte noch entwickeln muss, um etwas umzusetzen. Das bietet die ETS eigentlich vollumfänglich als Konfigurationstool an.
Super, vielen Dank für die Story. Erinnerst du dich noch zufällig, in welchem Jahr dein erstes EIB-Projekt war?
93,
alles klar.
92 war ich in Erlangen und 93 habe ich dann schon die ersten Projekte installiert.
Schlag auf Schlag, echt beeindruckend. Ich habe es vorhin so ein bisschen durchgehört, auch als es um die Funktechnologie ging, dass es so lange gedauert hat, bis wir überhaupt mal RF hatten. Ohne Z-Wave, ohne Zigbee hätten wir wahrscheinlich heute noch keinen Funkstandard in der KNX-Welt. Du hast dich da auch so ein bisschen kritisch im Vorgespräch darüber geäußert, dass KNX da in manchen Bereichen so ein bisschen an Boden verloren hat. So einfach mal aus deiner Warte. Was hätte man da früher und vielleicht auch noch ein bisschen besser machen können aus Warte von der Association? Was hast du vermisst?
Ja, je größer ein, und das wissen wir ja, das ist überall so in der Industrie und in allen anderen Bereichen auch, je größer ein Konglomerat wird, je träger wird es. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Ja. Und wenn ich mich darüber ärgere und mich darüber aufrege, dann hat das vielleicht auch Vorteile, weil man natürlich nur Dinge auf den Markt bringt, die auch funktionieren, die auch durchgängig getestet sind und so weiter. Aber es hat teilweise zu lange gedauert und das hat mich einfach nur geärgert, ne, weil die Hinweise waren ja da. Das heißt, KNX hat einfach viel an Markt verloren, was unnötig war. Und das ist eigentlich das Einzige, was mich ärgert. Auch die IP-Geschichte. Also wir wussten ja alle, ich glaube, es war 94 oder 95, habe ich mit der Firma Siemens zusammen zur Hannover Messe einfach nur mal aus Gag, der Bus ist ja viel zu langsam, aber wir haben einfach mal hinten am Ende eine Kamera mit Einzelbildern angehängt, um mal zu sehen, was der Bus wirklich nachher übertragen kann. An mich ist ein Kunde herangetreten und der hat gesagt, er möchte ganz gerne wissen, wenn jemand vor seiner Garage steht, bevor er rausgeht. Und dann haben wir gesagt, naja gut, Busleitung haben wir da, aber das wird nicht funktionieren, weil der Bus einfach zu langsam ist. Der schafft einfach nicht die Datenrate, um Bilder vernünftig zu übertragen. Und hat er gesagt, naja, Einzelbilder reichen ihm. Und dann haben wir das ausprobiert und dann haben wir es auf der Hannover Messe vorgestellt. Natürlich unter dem Label Siemens, weil die dann die Technik zur Verfügung gestellt haben. Aber wir haben uns damit dann immer versucht zu befassen, wie viele Möglichkeiten gibt es mit dem normalen Bus eigentlich Daten zu generieren beziehungsweise zu übertragen. Und wir haben ja wirklich ganz schnell gemerkt, das ist einfach zu langsam, Datenvolumen ist zu gering. Aber wir waren ja nicht die Einzigen, die das festgestellt haben. Also musste man gucken, was gibt es an Backbone? Und da war KNX nicht unbedingt interessant. Da waren alle anderen da. Bucknet, was weiß ich nicht. Also als Backbone, ein ganz anderes Bussystem jetzt wieder. Warum nicht IP gleich von vornherein? Warum nicht ein Ethernet? Warum nicht? Und das hat mich halt geärgert, dass wir relativ schnell festgestellt haben, dass das eigentlich viel stärker hätte ausgerollt werden können in andere Bereiche. Wir hätten nicht noch alle Modbus machen müssen. Ja, das hätte auch anders funktionieren können. Und das hat mich einfach nur gestört. Und wie gesagt, das liegt höchstwahrscheinlich an der Größe der Association. Ja. Im Übrigen habe ich mit dem Hans-Karl Tronier zusammen auf einer Sitzbank gesessen, der erste Chef von der AIBA in Brüssel war.
Ah, okay, alles klar. Krass.
Karl, Hans, das weiß ich nicht mehr. Aber Tronier halt, ja.
Das kommt wieder, können wir gegebenenfalls im Nachgang nochmal recherchieren. Ich würde gerne noch kurz auf die Geschwindigkeit eingehen. Das ist ja bekannt, dass KNX eben eine Baudrate hat, die gerade mit Bildübertragung zum Beispiel, da kommt sie einfach nicht zurecht. Aber wenn ich jetzt an die Raumebene denke, wenn es darum geht, eine Jalousie hoch und runter zu fahren, das Licht zu schalten, wie viel Geschwindigkeit braucht es noch mehr? Da reicht es doch völlig, wofür der Bus, sag ich mal, auf Raumebene zu gebrauchen ist. Weil ich bekomme das auch oft als Vorwurf auch von, sag ich mal, ja, Branchenkollegen, die eher hinter den proprietären Protokollen hinterher sind, kommt immer der Vorwurf, KNX ist zu langsam. Aber die Frage ist, wie schnell muss es denn jetzt nur auf die Raumebene bezogen, wie schnell muss es da sein und reicht es da nicht aus?
Ja, es reicht vollkommen aus. Also für alle Schaltsignale, für Szenenabrufe, für Zustandsanzeigen und reicht das alles vollkommen aus. Da brauchen wir jetzt nicht drüber uns zu unterhalten. Das Problem wird, je mehr Aktivität auf so einem Bus nachher stattfindet. Also wenn wir dann halt Klimatisierung noch mit reinnehmen. Also ich denke jetzt nicht mehr an so ein Familienhaus, Zweifamilienhaus, Dreifamilienhaus, sondern ich denke mal an so ein Hochhaus wie in Frankfurt, irgend so ein Tower. Da stoßen wir ganz schnell an unsere Grenzen und da kannst du auch nicht mehr mit dem Linienmanagement alles erledigen, sondern
brauchst eine GLT.
Genau, ne? Und da stößt KNX komplett an seine Grenzen.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, das darzustellen. KNX hat seinen Platz in ganz vielen Projekten für ganz viele Anwendungsfälle, aber am Ende des Tages, wenn ich mir die richtig großen Projekte angucke, das ist immer best of both worlds und wenn nicht sogar best of five different worlds. Ob ich da jetzt Bucknet, Modbus für die Belüftung zum Beispiel noch mit dabei habe, am Ende des Tages ist es immer irgendwie eine integrierte Lösung. Aber was da immer der gemeinsame Nenner ist, wir sprechen da immer von verschiedenen offenen Standards und offenen Protokollen, die miteinander sprechen können. Und das ist eben eine total mächtige Sache, egal ob wir jetzt von Bugnet, Modbus oder auch vom KNX sprechen.
Ja, ja, deshalb haben also Systeme wie LCN oder ja, oder Digitalstrom und so weiter, die haben natürlich kaum eine Chance,
in solchen Projekten
in irgendeiner Form mit einzusteigen.
Wir haben ja auch heute schon ein bisschen über die Veränderungen gesprochen, egal ob das jetzt die Anforderungen nach Veränderungen an den Handwerksbetrieb sind oder an einen mittelständischen Hersteller, wie wir es sind. Die Wandlungsbereitschaft ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, aber ich denke, das kann man auch wirklich auf die Association beziehungsweise auf die komplette KNX-Branche übertragen. Wir müssen alles dran setzen, dass wir uns weiterentwickeln, weil Konkurrenz-Wettbewerbsprotokolle, die schlafen nicht und da gehen die Entwicklungen extrem schnell. Wie muss sich die KNX-Branche deiner Meinung nach weiterentwickeln, dass wir auch in Zukunft noch wirklich die Relevanz haben, die wir vielleicht jetzt im Status quo haben?
Also ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man sich viel mehr noch öffnet. Also der Security-Standard ist ja eine Entwicklung, die ja schon in die richtige Richtung geht. Ist mir viel zu komplex. Gibt Systeme, die können das anders darstellen. Ist nicht nur zu komplex, sondern es birgt auch Probleme. Wir haben schon mal im Vorfeld drüber gesprochen. Wenn man Geräte ersetzt, die im Security-Bereich registriert sind. Und da gibt es immer wieder Probleme mit, die dann vernünftig aus dem Projekt zu entfernen, ohne dass Fehlerprotokolle immer wieder entstehen. Und das ist, ja, das ist nicht gut durchdacht, da muss man anpacken. Was wichtig wäre für die ganze KNX-Geschichte. Ich glaube, dass Meta sich nicht so stark etablieren wird, wie wir es ursprünglich alle gedacht haben. Ich glaube, dass die ETS sich noch weiter öffnen muss. Ich bin kein Fan von Gateways und von Bridges und all diesem Kram. Wenn die ETS in der Lage wäre, dort schon auch andere Protokolle mit zu integrieren, so dass ich die gleich über die ETS mit erreichen kann. Das, glaube ich, ist so ein bisschen die Zukunft, die ich mir wünsche. Dann ist es nämlich auch ein Tool, was wir wesentlich besser auch noch und weiterhin verwenden können. Also ich bin kein Fan davon, so viele unterschiedliche Systeme immer wieder nicht nur erlernen zu müssen, sondern auch halt für die Mitarbeiter beschulen zu müssen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber die haben halt auch alle in irgendeiner Form eine Berechtigung. Ja? Eigentlich treibt uns der User oder die Leute, die uns die LVs zur Verfügung stellen. Wir sind ja nicht immer direkt dran am Kunden, am Endkunden. Und da haben wir natürlich das Problem, dass wir dann nicht immer die ETS als Generaltool einsetzen können. Die hat unheimlich viele Vorteile. Da kann nicht jeder dran rumfummeln. Das ist halt einfach für die Leute, die beschult sind, das Instrument. Und selbst wenn jemand beschult ist, kann er in die Tiefe des Systems auch nicht eintauchen. Also das heißt, da wird es auch immer einen Markt für die Systemintegratoren oder für den Systemintegrator geben. Und von daher wird sich KNX auch weiterhin behaupten am Markt. Aber die dürfen halt nicht schlafen.
Vielen Dank für deine Sichtweise. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannender Gedanke. Ich höre auch so ein bisschen raus. Die ETS muss mit den nächsten Releases mal die kleinen Updates vielleicht sein lassen und wirklich mal einen großen Wurf irgendwie planen und ein bisschen größer denken. Ich meine, der Begriff ETS 2.0 fällt in der Branche immer häufiger. Ich bin sehr gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich hatte in der ersten Staffel mal den Michael Critchfield zu Besuch. Er ist ja der Produktmanager von der ETS. War eine wahnsinnig spannende Folge. Ich hoffe, ich kann ihn nochmal für die zweite oder vielleicht für die dritte Staffel entwickeln. Was hat sich denn getan, seitdem ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe? Weil er hat schon große Pläne für das Tool und genau.
Ja, du bist ja am dichtesten mit dran. Ihr müsst ja dran sein an den Entwicklern, um halt möglichst schnell auch auf eure Produkte das halt, um die Entwicklung gleich in die neuen Produkte wieder einfließen zu lassen.
Ja, das muss alles Hand in Hand gehen. Mike, mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt schon am Ende von unserer geplanten Zeit angekommen. Ich fand, es war ein echt super, super spannender Austausch. Wir haben kritisch über die Themen gesprochen, aber haben auch so ein paar konstruktive Lösungsvorschläge besprochen. Es hat mir viel Spaß gemacht, heute mit dir über die Themen zu sprechen. Und für alle, die noch ein bisschen mehr über Mike, seine Arbeit und auch über sein Engagement innerhalb der Smart Living Initiative herausfinden möchten, würde ich mal das LinkedIn-Profil in die Shownotes unten reinhauen. Dann könnt ihr da einfach mal vorbeischauen, was bei Mike alles passiert. An der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön für die Einladung, auch dass wir hier die Folge bei dir in deinen Räumlichkeiten aufnehmen könnten. Wie gesagt, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und genau.
Ja, Basti, geht mir ähnlich. Auch wenn uns ein paar Jahre trennen, haben wir ja ähnliche Erfahrungen, zumindest was die Übergabe oder Übernahme eines Familienbetriebes anbelangt. Und ich wünsche dir ganz viel Glück, das Richtige und gute Händchen dafür, den Betrieb weiter voranzubringen. Du hast ja erzählt, mit deiner Schwester zusammen. Also das ist mit Sicherheit eine Herausforderung und ich weiß nur zu gut, wie schwierig es auch ist, auch wenn man sich einbildet, alles besser und gut machen zu können, wie schwierig es ist, in die großen Fußstapfen der Eltern zu treten. Dahingehend good luck und schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Mike. Und genau, jetzt nochmal an unsere Zuhörer. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge auch gefallen. Es hat euch beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht wie uns bei der Aufnahme heute. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, außer mich zu verabschieden. Und ich hoffe, ich darf euch bei der nächsten Folge von Menschen, Lebensräume und Technik, dem KNX Podcast von Elsner Elektronik, begrüßen. Mein Name ist Bastian Elsner und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.